dieser Podcast-Episode mit dem Titel Der CO2-Doc prüft www.podcasthelden.de mache ich ein Live-Audit der Startseite von Gordon Schönwälder. Er hat direkt das umgesetzt, was wir in der Folge besprochen haben im Nachgang und in Summe über 2/3 des Datenvolumens eingespart, was insgesamt über 1 Megabyte an Daten entspricht. Wie wir das gemacht haben, erfährst du in dieser neuen Episode. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Web but Green. Heute bin ich mal wieder nicht allein und habe einen besonderen Gast, den Gordon Schönwälder. Jeder, der Podcasts macht, kennt ihn wahrscheinlich. Oder jeder, der einen machen will, sollte ihn wahrscheinlich kennenlernen. Oder der seinen Podcast verbessern will, der sollte sich auch an ihn wenden. Und er hat mich auch unterstützt bei der Etablierung meines Podcasts. Hallo Gordon.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Heute geht es tatsächlich um die Unterstützung meinerseits quasi, ne? Also wie du mich unterstützt hier gerade.
Nee, klar, also das ist ja eine Hand wäscht die andere. Du gibst so viel, dann müssen ja auch die Leute dann, auch in deinem Club gibst du so viel, dann müssen die Leute auch gerne mal was zurückgeben. Und wir wollten das ja bewusst mal machen, weil ich biete das ja an als Dienstleistung auch. Wenn die Leute meinen Podcast hören, dann können die einen virtuellen Kaffee vereinbaren. Dann reden wir halt nur zu zweit. Jetzt hören uns hoffentlich relativ viele zu, aber dann sehen die auch mal, was in so einem Gespräch besprochen wird und was ich überhaupt an Informationen brauche und was nicht. Weil oft wird ja bei solchen Veranstaltungen, spricht man von der Website-Klinik oder es klingt immer so nach Arztbesuch, aber in dem Fall ist es ja gar nicht so. Ich kann mir alle Informationen selbst beschaffen. Das heißt, Ich müsste eigentlich gar nicht mit dir reden, um so ein Audit zu machen. Aber natürlich, wenn ich mit dir rede, dann können wir natürlich direkt Sachen besprechen, wo ich sage, Gordon, warum ist das vielleicht so? Und das cool. Würde ich halt auch so genau in diesem Gespräch so machen.
Freue ich mich drauf.
Gut, dann lass uns anfangen. Ich teile dann jetzt mal den Screen und hoffe, dass ich mir nicht irgendwelche Fenster abschieße. Aber ich habe hier so einen geilen Monitor. Könnt ihr euch vorstellen, der ist so gefühlt 1,20 Meter breit. Da kannst du 3 Bildschirme gleichzeitig darstellen, aber du musst natürlich auch gucken, dass du da alles im Griff hast, sonst schießt du dir vielleicht auch mal irgendwo ein Fenster ab. So, ich teile jetzt einfach mal und dann sehen wir Gordons Seite, so wie ein Besucher die sieht, der jetzt noch nicht auf der Seite war. Man sieht Gordon schon im Hintergrund, im Element. Man sieht dann dieses blöde Cookie-Banner, was ja alle haben müssen. Und du hast das wahrscheinlich auch, weil da Tracking dahinter läuft oder Social-Media-Accounts dahinter sind. Deswegen musst du auch einen Cookie-Banner haben wahrscheinlich.
Ja, genau, also ich track jetzt gar nicht wirklich viel, aber ich habe halt Social-Media eingebunden und deswegen ist das Ding da drin, genau.
Ja klar, da muss man das ja machen seit 2018. Und gut. Wichtig ist zu wissen, ich habe ja in Folge 11 schon mal verschiedene Testtools vorgestellt. Die Testtools werden die Seite auch genau in diesem Status sehen, wie sie jetzt hier ist. Die kommen nur bis zu dem Cookie-Banner, weil in der Regel ist es ja so, dass nach dem Cookie-Konsent oder je nachdem, ich kann ja auch noch verschiedene Sachen machen, Statistiken, Komfort, Personalisierung auswählen, werden noch Sachen nachgeladen, wofür ich dann meine Zustimmung geben muss. Das sehen aber die Tools nicht. Da habe ich ja in dieser Folge auch schon gesagt, dass dann der Wert, der dann von den Testtools rauskommt, meistens zu klein ist. Aber das sehen wir gleich noch. Ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen vorbereitet, die ich dann normalerweise bei so einer Seite mache. Ich gucke immer erstmal nach dem Hosting. Da gibt's ja diese schöne Seite der Green Web Foundation. Die habe ich euch ja auch schon mehrfach mal vorgestellt. Und da habe ich dann mit Freude festgestellt, dass wir denselben Provider haben, Gordon. Ich weiß nicht, Zufall oder ich weiß nicht, warum hast du den gewählt oder war das Zufall oder war das eine Empfehlung?
Nee, das ist Zufall. Also ich bin die meinen Podcast hosten, das ist Chimpify und ich glaube, dass die einfach da auch drauf Wert legen.
Ja, das kann sein, weil Hetzner ist ja auch für viele, sagen wir mal, Dienstleister oder ich glaube auch so ganze Podcast-Hosts liegen auch bei Hetzner. Die haben ja ganz viele Rechenzentren. Ich war in meinem letzten Sommerurlaub, habe ich sogar mal vor dem Rechenzentrum gestanden, wo mein Webserver steht. Da habe ich auch dann ein Foto gemacht und gepostet. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wo das Ding steht, oder das kann man rausfinden. Der steht dann in Nürnberg, meiner. Wahrscheinlich ist deiner dann auch dort. Und das sieht aus wie eigentlich gesichert wie ein Gefängnis. Wegen DSGVO und Datenschutz, ganz hoher Zaun, wenig Fenster und ist da in einem Industriegebiet in Nürnberg. Also du bist schon mal green-hosted und Hetzner ist auch bei den Grünen einer der Grüneren. Das Problem ist halt, green-hosting ist halt so meistens, ist ja eigentlich kein binärer Zustand, entweder du bist oder bist nicht. Also je nachdem, wie viel Ökostrom die nutzen oder manchmal wird es noch mit Zertifikaten aufgefüllt, unterscheidet sich das. Und das kann man hier sogar bei dieser Green Web Foundation Seite, die sagen die hier sogar, haben direkt den Link hier nochmal zu Hetzner und dann steht hier nochmal, was die genau machen. Und die haben, glaube ich, Wasserkraft, hier steht es ja schon, Hydropower. Das heißt, da sind wir schon mal gut und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auf der Campix, da hast du ja auch mal den Test gemacht und warst ja schon mal froh, dass deine Webseite grün ist. Und dann ist das schon mal hier an der Stelle ein sehr gutes Fazit, was nicht jeder ziehen kann.
Ja, genau. Ich weiß noch, dass wir beim Frühstück saßen und wir dann alle, ich glaube, der Jens Danke war, glaube ich, auch noch dabei, dass wir geguckt haben, so wie grün sind wir eigentlich? Fand ich sehr schön.
Genau, und diesen Test, das ist schön, das ist auch eine Non-Profit-Organisation, die Green Web Foundation, die haben jetzt hier die Datenbank, da können also alle, die uns hier zuhören, dann auch, das werde ich auch nochmal in die Shownotes geben, dann ihre URL reingeben und dann sehen die dann, was der Status ist und vielleicht auch, was beim Provider hier steht. Man sollte immer gucken, wie das Grün definiert wird. Haben die jetzt Wasserkraft, Solar oder kaufen die nur Zertifikate ein, dann ist das für mich nicht so ganz grün. Oder du bist ja leider auch in Europa grün, wenn du Atomstrom hast. Das ist halt auch so eine merkwürdige Sache. Aber das müsstest du dann, wenn du einen Provider in Frankreich hast oder in Finnland, ist das zum Beispiel auch ein Thema. Die haben halt relativ viel noch Kernenergiestrom im Netz. Gut, das war der eine Test. Der nächste Test, den hast du, glaube ich, damals ja auch gemacht. Den Website carbon.com oder den machen auch viele. Die haben vor kurzem ja hier ihre Skala geändert. Und da kommt jetzt hier, du kennst diese Skala von Elektrogeräten. Da haben wir diese A- bis G-Skala bei Kühlschränken, Fernsehern etc. Und da kommt schon mal bei deiner Seite B raus, was ja eigentlich schon ziemlich gut ist, weil da gibt es ja nur noch zwei Sachen, die besser sind. Und diese Skala ist auch ein bisschen gemein aufgebaut, weil die Hälfte aller Seiten kriegen F. Das heißt, die ist so gepolt. Also die Hälfte kriegen F. Die besten, wenn du zwischen 40 und 50 bist, kriegst du E, dann 30 bis 40 D. Und die besten 5%, die kriegen A+. Aber dann muss man halt schon ein paar Abstriche machen, darf nicht so viele Bilder haben, keine Fonts, sonst schafft man das nicht. Also erstrebenswert ist halt immer, die haben hier so einen grünen Bereich. B bis C sollte erstrebenswert sein, wenn ihr das testet und es kommt F raus. Solltet ihr euch auch nicht grämen, weil das ist hier am Mittelwert aller Webseiten ausgerichtet und der ist irgendwo 2,5 Megabyte im Schnitt. Und der sagt hier unten auch, hier die jetzt ein Wert, da kann man sich nicht so viel vorstellen. Eine Page-Impression wären dann 0,34 Gramm CO2, klingt jetzt wenig, hängt natürlich davon ab nachher, wie viele Seitenaufrufe es gibt. Und der hat halt auch hier Zugriff auf diese andere Datenbank Sustainable Energy. Das haben wir ja schon gesehen. Also das sieht auch ganz gut aus. Nur habe ich jetzt hier natürlich noch keine Hinweise an der Stelle, was könnte man jetzt an dieser Seite noch besser machen. Und dann gibt es halt noch das Tool, was ich damals auch vorgestellt habe, das Beacon-Tool. Oder hast du noch Fragen, Gordon? Wenn du Fragen hast, einfach
Nee, ich harre der Dinge, die da kommen. Bisher sieht es alles ziemlich grün aus, aber ich kann mir vorstellen, dass du dir das Beste zum Schluss aufgehoben hast.
Nee, also wie gesagt, so eine Website-Klinik, du wirst schon auf die Diagnose vorbereitet, wie beim Arzt. Ne? Weißt
du? Sehr gut.
Genau. Also hier ist jetzt dieses Tool Beacon. Das habe ich auch in dieser Podcast-Folge, die ich eben erwähnt habe, vorgestellt. Und da kann man jetzt ein bisschen genauer sehen, wo kommen denn jetzt die Daten her, die du auf deiner Website hast. Hier oben sieht man dann 1,5 Megabyte Datenvolumen hat er gefunden. Und bei einem Return-Visit nur noch 39 Kilobyte. Da wird sich der eine oder andere fragen, oh, warum ist das so wenig? Aber du hast dann natürlich die Sache im Browser-Cache und wenn das richtig konfiguriert ist, ist diese Zahl immer nur maximal 10% von der Zahl. Ich habe aber oft den Fall, dass diese Zahl fast genauso groß wie die ist. Dann haben die Leute vergessen, das Caching am Server anzustellen. Und das ist dann natürlich ein sehr blöder Fehler, der dann dazu führt, dass sehr viel mehr Daten fließen und auch mehr Strom verbraucht wird. Aber in dem Fall ist das auch schon gut. Können wir auch abhaken. Und dann kann man hier unten dann sehen, was du so hast. Also eine Website ist ja aufgebaut aus dem HTML-Code, dann gibt es halt die Formatvorlagen, sind die Style-Sheets. Gut, wo mir jetzt hier ein bisschen stutzig wird, 30 Bilder hast du, aber da werden wir gleich sehen, wo das herkommt. Das ist relativ viel und man sieht auch immer, aha, Bilder sind hier der größte Anteil auf der Website und das ist dann normalerweise auch immer der größte Hebel. Dann hast du noch ein paar JavaScripte und was auch noch, wo wir nachher noch genauer hingucken, Fonts hast du relativ viele. 183 Kilobyte ist eigentlich relativ viel an Fonts. Und man sieht hier, da hat man dann schon so ein paar weitere Möglichkeiten, noch mal genauer reinzugucken. Und also wir heben uns mal die Bilder und die Fonts fürs genauere Gucken noch mal auf.
Okay, ich hab eine Frage zum Cache. Ja, klar. Kannst du mir erklären, was der Cache ist und wie, also was der Nutzen von Cache in diesem Fall ist?
Ja gut, wenn du ja im Browser unterwegs bist und eine Seite aufrufst, dann lädt er erstmal die komplette Seite, Stylesheet und alles, lädt er dann runter und dann klickst du auf dieser Website nochmal eine Unterseite an und dann musst du ja nicht mehr zum Beispiel das Headerbild, das Logo, die Schriften, die Formatvorlage laden, sondern hat das alles schon im Cache und deswegen ist es auch schneller dann. Manchmal ist es ja so, die erste Page Impression auf einer Domain ist langsamer, weil er dann erstmal alles laden muss, aber dann hat er halt das im Cache und dann geht's halt nachher viel schneller. Und wenn man das halt vergisst, dann fließen halt viel mehr Daten und dann ist die Seite auch insgesamt langsamer. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man das aktiviert hat. Aber das ist eine Sache, die dann normalerweise vom Webserver her gemacht wird oder man muss dann in den Konfigurationsdateien reingucken. Aber das ist dann ein bisschen mehr Techie, da hat man dann meistens seine Leute für. Stimmt, da habe ich noch gar nicht gefragt. Du machst ja deine Seite nicht selber, sondern du hast ja, glaube ich, jemanden, der dich da unterstützt.
Ja, also ich, naja, wie soll ich das erklären? Also ich mache die Seite schon selber, aber das Ganze läuft über ein, so ein bisschen wie HubSpot, nur für Einzelunternehmer. Also so ein Stück weit so eine, ja, All-in-One-Lösung mit E-Mail-Marketing und Newsletter und Social-Media-Tool und so weiter und so fort. Das ist jetzt keine WordPress-Installation, wie man das vielleicht so üblicherweise hat. Wenn das die Frage beantwortet, die du.
Ja, genau, das habe ich nämlich geguckt, weil meistens siehst du am Quellcode dann immer, ach, ist mal wieder WordPress, wie ganz viele Seiten. Aber es gibt natürlich 1000 Möglichkeiten, Webseiten zu machen. Man kann die auch ganz selber zusammenschrauben oder du hast halt dann die Lösung und das erklärt dann auch Dinge, auf die wir gleich noch kommen.
Ich habe noch, gut. Darf ich noch eine Frage zum Cache stellen? Ja. Oder zwei. Aber wenn der Cache so, also wenn die Sachen gespeichert werden, dann brauchen die ja auch irgendwie im Browser Strom, respektive verbrauchen irgendwie Speicherplatz, oder? Also ist es dann, oder ist das nicht der Fall? Also ich habe jetzt so ein bisschen
Die verbrauchen das natürlich auch, aber du musst sie dann nicht mehr übertragen. Normalerweise müsstest du ja vom Webserver immer noch mal die ganzen Daten übertragen, wenn die bei dir lokal dann schon mal im Speicher sind.
Ah, okay.
Und das ist
okay. Dann
auch eine Browser-Einstellung. Du kannst deinen Browser auch so einstellen, dass du den Cache nach jeder Sitzung schließt. Oder du kannst auch sagen, der bleibt immer so. Und auf Webseiten kann man sagen, dass zum Beispiel ein Logo ändert sich ja selten. Das hat dann eine Lebensdauer von einem Jahr und wird dann nicht neu runtergeladen, wenn du dann in dem Jahr nochmal auf die Seite kommst und den Cache im Browser nicht leerst. Also es ist halt eine relativ wichtige Geschichte, die aber im Hintergrund läuft. Das kriegt der Nutzer normalerweise gar nicht mit. Aber okay. Wie gesagt, viele Webseiten haben da das Problem, dass sie das nicht richtig konfiguriert haben und dann fließen halt zu viele Daten. Aber das
habe ich verstanden.
Ist in dem Fall ja gut. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. Jetzt habe ich das dritte Tool nochmal aufgerufen. Da siehst du, da ist der Wert jetzt nicht mehr so hoch. 70 von 100 ist jetzt nicht mehr so ganz viel. Das ist jetzt eher schon ein Tool, was in die Tiefe bei der Seite guckt. Und du siehst, die haben dich dann hier auch in D eingestuft. Dann ist es irgendwie nicht mehr B, wobei ich nicht weiß, warum das so unterschiedlich ist, weil die eigentlich dieselbe
du meinst hier den
Tool im Hintergrund nutzen. Ja.
Digital Carbon Rating, meinst du jetzt, ne?
Ja, genau. So. Da gibt es halt eigentlich, nutzen die alle dasselbe, aber der hier, der stuft dich ein bisschen schlechter ein. Aber sollte uns jetzt auch egal sein. Man sieht ja hier die Megabyte-Zahlen. Aber für die Leute, die dann mehr ins Detail gehen wollen, oder wenn ihr eine Agentur habt, da kannst du halt sehen, was ist jetzt hier auf der Webseite, gesagt hat hier, gut, Datenvolumen ist zu hoch, Remove Unused Code, gibt es halt einiges. Oder was ich auch gesehen habe, Properly Size Image, das ist eigentlich ein Hauptproblem deiner Seite. Du hast ganz viele Bilder, gar kein Problem, aber die sind alle viel zu groß. Das sehen wir gleich noch. Die könnte man einfach auf die Größe einstampfen, wie man sie verwendet. Und dann kann man einiges an Datenvolumen einsparen. Das ist aber oft der Fall, dass Bilder so hoch reingezogen werden in ein System und dann sind die zu groß.
Genau, also ich habe das ganz häufig bei Blog-Headern, die ich definitiv zu groß mache. Da war ich damals auch zu faul und zwischendurch immer noch. Ich erwische mich da jetzt hier auch kalt. Ne? Das ist definitiv ein Thema. Aber ich bin ja froh, dass wir hier sind, dass du mir auch nochmal Tipps geben kannst, wie ich diese Bildgrößen dann verringern kann.
Stimmt, was ich auch nicht gesagt habe, ich habe nur die Startseite angeguckt. Also Blog, das wäre dann nochmal die tiefere Analyse. Wir gucken im Moment uns nur deine Startseite an. Und da haben wir eben gesehen, du hast da 30 Bilder, aber da kommen wir gleich noch zu, wenn ich da mal weitergehe. Du hast ja unten da ganz viele Referenzen, wo du schon warst. Und um die geht's an der Stelle eigentlich.
Ah, klar,
sind die Bilder, die könnte man halt auch alle verkleinern. Du siehst halt hier, da will ich jetzt gar nicht jetzt weiter drauf eingehen, das wäre dann so die tiefere Beratung, wenn jemand dann zu mir kommt und sagt, Thorsten, guck mal, dass hier das Rot zu Gelb oder das Gelb wieder zu Grün wird, dann müssen wir halt mehr ins Detail gehen und gucken, wo dran das liegt. Aber das ist halt auch ein sehr wertvolles Tool und auch ein kostenloses Tool. Der eine oder andere kennt vielleicht einige Dinge. Es gibt ja auch das Page Speed Insights von Google. Da kann man auch Seiten mit analysieren und dieser Eco Creator nutzt auch Daten hieraus und macht dann noch ein bisschen mehr drumrum, was Nachhaltigkeit angeht. Und da kriegst du ja auch hier entsprechende Tipps her. Und wenn hier irgendwas rot ist, dann ist das ja immer für Google ein Signal. First Contentful Paint. Heißt dann, es dauert am Anfang ein bisschen zu lange für Google und dann kriegst du hier ein Rot. Aber das könnte man halt, wenn man Bilder optimiert, dann auch besser kriegen. Und da werden die Leute immer hellhörig, wenn es geht. Mein Google-Ranking könnte sich ein ganz klein bisschen verbessern. Dann gucken die auch, das ist so ein Argument für Leute dann, dass die dann sich mit ihrer Website und der Nachhaltigkeit mehr beschäftigen. Und hier kriegst du ja auch ganz viele Tipps, auch ein kostenloses Tool. Der unterscheidet sogar immer auch die mobile Seite. Und hier wäre jetzt die Desktop-Variante, die sieht besser aus. Also hier Google hat mehr zu meckern an deiner mobilen Seite. Da müsste man dann aber auch gucken, woran das liegt. Aber das nur zur Vollständigkeit. Jetzt gehen wir nochmal hierhin zurück. Wir waren ja immer noch an der Stelle.
Ja.
Genau, wir sind immer noch auf deiner Startseite. Und ich sage jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht alle auswählen, sondern wähle jetzt nur die aus, die notwendigen. Das mache ich meistens so. Ich will den Leuten meistens gar nicht so viel Daten geben und das ist aber jedem überlassen. So, wenn ich das jetzt einstelle.
Also die Cookie-Einstellung hast du jetzt gemacht, ne?
Ja. Genau, die Cookie. Ich habe dann gesagt, nur die notwendigen zulassen. Dann sehen wir Gordon in seinem Element. Hier hast du noch gar nicht dein rotes Mikrofon, Gordon.
Das Bild ist älter tatsächlich, ja.
Ja, aber du hast den Vorteil, bei dir sieht man die grauen Haare nicht. Also das ist bei mir immer ein Thema.
Ich hatte graue Haare und dann sind sie mir ausgefallen. Ja.
Ach so, ja. Ja, gut. Gut, wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, dann sieht man, du hast halt Header-Bild, dann gibt's halt ein paar Icons hier und dann gibt's hier unten dann diverse Bilder, die Bilder. Und hier kommen dann nochmal Referenzen. Also eine typische Seite, die man macht, wenn man irgendwo für sich selbst ein bisschen Werbung machen will. Ein paar Referenzen, Testimonials. Und hier kommen auch ganz viele Bilder, Kundenstimmen. Also im Prinzip eine relativ aufgeräumte Seite. Gar nicht überladen. Auch klar in den Farben und der Struktur. Also da könnte man eigentlich auch gar nicht viel sagen. Und dann kommt halt der nächste Schritt, der jetzt über die Tools hinausgeht, die ich gemacht habe. Das will ich auch nur kurz zeigen, um die Leute mich nicht mit zu erschlagen. Das ist dann eher das Thema, wo dann der Arzt auch beim Blutbild dann nochmal genauer hinguckt und dann seine Schlüsse dann zieht. Das kannst du dann als Otto-Normal-Nutzerin nicht machen. Deswegen share ich jetzt mal den Screen, den anderen. Und wir gucken uns dann mal den Quellcode oder beziehungsweise nicht, oder wir können erstmal den Quellcode angucken, weil die Leute, das liegt ja auch alles offen. Jetzt siehst du praktisch den HTML-Code der Seite. habe ich gerade eine Podcast-Folge zugemacht. Also hier kann man halt ein bisschen Luft rauslassen. Viele Leerzeilen und alles, was grün ist, sind Kommentare. Ist aber auch nicht viel. Könnte man jetzt einfach entfernen. Du hast ja noch so eine Weiche drin. Internet Explorer 9 gibt es schon 100 Jahre nicht mehr. Aber ist auch auskommentiert. Aber das sind halt immer Dinge, die haben die Leute halt ihren Templates stehen. Und wenn bei jeder Page-Impression diese paar Kilobyte geladen werden, dann werden das natürlich bei Millionen, Milliarden Page-Impressions bei ganz vielen Webseiten auch immer dann Mega-Gigabyte. Also da kann man noch ein bisschen aufräumen. Aber würde ich jetzt auch nicht viel machen. Aber das ist halt auch ein Thema, dass man den HTML-Code aufräumen kann. Das wird eher auch wichtig jetzt im Hinsicht hinsichtlich der Barrierefreiheit, weil Screenreader, wenn zum Beispiel jetzt hier irgendwelche Fehler drin sind, dann haben die Probleme, das gut wiedergeben zu können für Menschen mit Einschränkungen. Da gibt es ja nächstes Jahr so eine neue Regelung. Deswegen ist immer der Hinweis, dass man halt auch seinen HTML-Code valide haben sollte. Und da gibt es halt auch ein Tool für von der, das sehen wir, mache ich aber gleich. Oder doch, ich mache es direkt. Ich gehe nochmal hierhin zurück. In den richtigen Screen. Das habe ich, glaube ich, doch hier auch noch irgendwo aufgerufen. Genau, das ist hier. Auch ein kostenloses Tool, werde ich auch nochmal verlinken. Da siehst du im Prinzip alle Errore
und Warnings. Wie heißt der?
Der HTML-Validator ist das. Mhm. Also Validator vom World Wide Web Consortium.org. Da kann man auch jede Website testen. Da sieht man halt, hier sind irgendwelche Errore, Warnings, sonst was. Und es wird dann empfohlen, ab nächstem Jahr, wenn diese Barrierefreiheitsrichtlinie kommt, dass hier keine Fehler mehr sein sollten.
Oh, okay.
Du hast halt jetzt, aber das meiste sind hier Info, richtig, Fehler sind hier gar nicht viel, aber das sollten sich halt, meistens ist das nur eine einmalige Arbeit, weil dann eine Website ein Template hat oder ein Blog hat ein Template, das repariert man einmal und dann ist das halt für alle Unterseiten dann okay. Das kann man sich auch immer nochmal angucken, das wäre der Validator. So, dann gehe ich da auch nochmal raus und jetzt machen wir dann wird es ein bisschen mehr Hardcore. Jetzt gehen wir nämlich in die Browserkonsole. Das ist eine Sache, die der normale Nutzer sich nie anguckt. Hast du wahrscheinlich auch noch nie gemacht oder wirst du, nee, hast du das mal gemacht?
Nee.
Das ist denn das Tool für Nerds. Aber hat jeder in seinem Browser, das heißt, ihr könnt einfach im Browser rechte Maustaste, Quellcode oder da steht dann untersuchen und dann kriegt ihr dann hier diese Seite. Das erschreckt jetzt hier von der Informationsfülle. Die wichtigen Zahlen sind eigentlich hier unten die. Hier wurden halt 1,87 Megabyte übertragen. Insgesamt hat die Seite 2,5 Megabyte. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo kommt diese Differenz her? Das liegt daran, dass Daten, also alle Textdaten werden nochmal komprimiert im Browser. Dann werden sie komprimiert vom Webserver und dann werden sie im Browser wieder ausgepackt. Dann heißt, dann werden weniger Daten übertragen. Das ist wie wenn du mir jetzt ein ZIP-Archiv schickst mit einer Datei. Okay. Ich packe das wieder aus. Ja. Das passiert halt auf der Serverseite. Und wir haben ja gesehen, dass bei dir diese Komprimierung stattfindet. Und dann kann man halt angucken. Ich gucke jetzt mal bei einer CSS-Datei. Dann sehe ich jetzt hier den Typ der Verschlüsselung, das sehe ich jetzt hier. Du hast bei dir die GZIP-Verschlüsselung aktiviert, aber da du bei Hetzner bist, kannst du mit einem Klick eine bessere Verschlüsselung aktivieren. Weiß ich zufällig ja, weil ich ja selber da auch Kunde bin. Und das würde dir jetzt mit einem Klick nochmal Datenvolumen einsparen und die Seite ein bisschen schneller machen.
Oh, okay.
Das wäre so zum Beispiel ein Klick, den man machen sollte. Das sind dann die ganz low-hanging-fruits. Die sind fast schon runtergefallen. Die muss man noch aufheben. Weil das ist immer das Problem. Du hast halt Sachen, wenn du Bilder anfängst zu optimieren, dann wird das mehr Arbeit. Aber hier ist dann eine richtig low-hanging-fruit. Und es gibt noch eine zweite low-hanging-fruit. Du hast hier noch das HTTP 1.1-Protokoll aktiviert. Das ist auch schon veraltet. Das HTTP-2-Protokoll führt dazu, dass der Webserver oder dass der Browser mehrere Bilder oder Elemente gleichzeitig laden kann. Bei HTTP 1.1 wurde das alles immer noch nacheinander geladen angezeigt. Und wenn du das auch noch mit einem Klick aktivierst, dann wird deine Seite schneller. Das hat jetzt keine Auswirkung so direkt auf Nachhaltigkeit, außer dass die Seite schneller da ist und die Leute dann auch schneller vielleicht was anderes nochmal machen. Aber das sollten wir eigentlich auch machen. Das
cool.
Sind so zwei kleine Sachen. Was man jetzt hier machen kann, hier oben gibt es dann so diverse Reiter, die ich mir angucken kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sehen, du hast halt einen HTML-Code, der hat nur komprimiert 11 Kilobyte, da kann man natürlich nicht viel gewinnen an Datenvolumen. Wir haben eben gesagt, wir sind so irgendwo bei 1,78, das heißt, da wird nicht viel zu machen sein. Dann kannst du hier die Formatvorlagen oder CSS-Dateien angucken, hast du auch nicht viel, macht auch keinen Sinn, da irgendwas zu tun. JavaScript hast du auch sehr wenig im Vergleich zu den meisten Seiten. Ich hatte gestern einen Fall, der hatte 10 Megabyte JavaScript-Datei gehabt.
Was ist das? Also für die Laien unter uns?
JavaScript ist im Prinzip so besondere Funktionalitäten auf Webseiten, Aufklappboxen oder Menüs. Das wird oft über JavaScript gemacht oder Formularbehandlung zum Beispiel. Oder in dem Fall gestern war das ein Kalender, wo du bei dem Termin buchen kannst.
Okay.
Der war auf der Startseite eingebunden und dann war diese ganze Programmlogik dieser Buchung des Kalenders als JavaScript. Und da hast du natürlich ein Problem, wenn du den Kalender jetzt auf deiner Startseite buchst, aber nur einer von 100 Leuten bucht einen Termin bei dir vielleicht, von Besuchern. Ja, dann ist das natürlich überflüssig. Aber du siehst, du bist hier sehr gut. Also die meisten Webseiten haben ein halbes Megabyte JavaScript und können da auch nicht drauf verzichten, gerade wenn du über WordPress bist. Oder jedes Plugin haut dir da noch mehr rein. Da bist du auch sehr gut. Jetzt kommen wir allerdings zu den Punkten, wir müssen ja die Sache noch aufheben, wo wir noch was machen können. Jetzt bin ich bei den Schriften und da hat mich dann verwundert, du hast hier, du siehst 12 Schriftarten. Das klingt schon mal relativ viel. Die Frage ist, was das alles so ist. Was gut ist, du hast das beste Schriftformat, das komprimierte WoW 2 ist das beste, aber du siehst halt, das läppert sich halt dann irgendwann zusammen, das sind dann ein paar hundert Kilobyte. Und was besonders optimiert werden könnte, wäre das hier. Das ist auch so ein typischer Schriftart, Font Awesome. Das ist eine Icon-Schriftart. Das heißt, du hast ja auf deiner Website, haben wir gesehen, am Anfang so ein paar Icons gehabt.
Ja, genau.
Ja. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt irgendwo über ein System einbindet, dann bindest du 200 Icons ein und benutzt 3. Aber die werden immer alle 200 geladen. Das ist dann suboptimal und das ist halt ein Punkt. Ich habe das sogar mal aufgeschlüsselt. Es gibt hier so ein schönes Tool, wenn du mich gerade mal hier hinklicken. Das ist dieses Font Awesome und dann siehst du halt, was alles in diesem Schrift, Moment, da muss ich hier nochmal anders teilen. Das ist gut, dass wir das hier nochmal sehen. Das ist immer das Problem, wenn ein anderes Browserfenster aufgeht, dann musst du halt bei so einem Monsterbildschirm dann immer das nochmal ändern. Jetzt siehst du halt nochmal, was ich hier gemacht habe, das ist so ein Tool, da kann man so eine Schrift reinziehen und dann sieht man alle Zeichen, die da drin sind. Und man sieht halt hier, da sind halt diverse Icons drin.
Genau, ja.
Du wirst halt hier erkennen, was du benutzt, also so typische Sachen, so Vorlauf, Rücklauf oder für Podcasts, da wäre das interessant. Aber du wirst ja auch ganz viel sehen, wo du sagst, benutze ich doch gar nicht,
brauche
ich nicht.
Genau, ja klar, du hast einfach
wird aber Handvoll, immer alles geladen. Das wird halt jedes Mal alles geladen und das sind wahrscheinlich bei dir nur die Dinger hier. Ich nehme an, die sind da auch raus oder könnte sein.
Ganz genau. Wenn du, also ich habe halt auch auf so Landingpages, habe ich halt auch so, einfach um die Struktur zu haben, dann auch gerne mal ein Icon drin oder sowas. Ne? Aber es sind irgendwie immer ähnliche Verdächtige. Ja, klar. Ist natürlich.
Also eine Optimierung, die man in so einem Fall machen kann, entweder man macht sich eine eigene Fontdatei nur mit den 10 oder 20, die man braucht, oder manche Leute lösen das auch anders, aber das Font Awesome ist halt so trügerig. Ich habe dann so einen Icon-Satz, den lade ich halt immer mit und habe dann alles verfügbar. Das ist wie JavaScript-Code oder Formatvorlagen oder Schriften, die ich vielleicht immer lade oder die ich gar nicht benutze. Und dann kann man halt gucken, sollte man das vielleicht reduzieren. Und du siehst, das sind immerhin 77 Kilobyte und du brauchst da wahrscheinlich nur 7 davon, würde ich mal sagen. Da
können Sie
schon bei jeder Page oder bei jedem Besucher 70 Kilobyte einsparen. Das ist dann auch schon mal eine Einsparmöglichkeit. Gut, jetzt muss ich aber hier auch wieder auf die Browser-Konsolen-Ansicht noch einmal zurückgehen, damit ihr das auch später in der Aufzeichnung alle sehen könnt. Das waren die Schriften. Und letzter Punkt, den wir jetzt noch angucken auf der Seite, sind die Grafiken, weil es sind ja meistens die größten Elemente auf Webseiten. Wir hatten ja die auch gesehen, es waren 1,2 Megabyte die Grafiken. Du siehst jetzt hier eine ganze Menge an Grafiken. Was mir da schon mal aufgefallen ist, du hast hier diverse Grafiken bei Chimpify ausgelagert in das CDN. Bewusst oder unbewusst, oder das macht das System vielleicht.
Genau. Also ich lade Sachen hoch in so eine Art Medienpool, so ähnlich wie bei WordPress man auch so Medien hochladen kann. Und dann sind die da hinterlegt. So nehme ich das wahr. Und dann kann man die dann entsprechend irgendwie einbinden.
Ja, ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden, aber der zeichnet das ja doch ganz auf. Also dann macht das System, weil ein CDN hat man normalerweise eigentlich nur, wenn man jetzt eine sehr internationale Website hat, die Besucher von ganz vielen Ecken des Planeten hat, weil dann kannst du dann ein bisschen Geschwindigkeit rausholen. Mhm. So nutzt du halt noch eine andere Serverinfrastruktur für die Homepage. Aber wenn das System sowas vorgibt, dann muss man das wahrscheinlich hinnehmen. Sonst würde ich den meisten Leuten sagen, gibt dieses System dann auf und ladet die Sachen auf eure Webserver direkt, aber das wird dann in dem Fall nicht funktionieren.
Ja, genau.
Aber was wir uns noch angucken können, wir sehen hier einmal, ich sortiere das mal nach Dateityp und da sieht man dann, du hast sogar schon hier ein WebP-Bild von der Cambix, hast du, sieht man hier. Wahrscheinlich haben die dir das so geschickt. Das ist eigentlich das beste Format für Bilder, was man haben kann. Aber du siehst auch schon das Problem. Du hast das hier in der Auflösung 1200 mal 308 Pixel verwendet. Und man könnte das wahrscheinlich in 100 mal irgendwas reduzieren. Klar. Und dann wird man halt hier, es hat aber trotzdem nur 12 Kilobyte, siehst du. Das liegt aber auch daran, weil das Bild hat natürlich nur zwei Farben. Und deswegen ist dieses Format extrem komprimiert. Also lohnt sich fast gar nicht, das zu machen, aber nur so als Gedanke, wie man das machen kann, das zu optimieren. Dann hast du halt hier sogar eine Vektorgrafik hast du. Das ist dein, oder hier dieses Logo ist eine Vektorgrafik. Mhm. Das kann man halt auch haben, aber ist auch relativ klein. Dann hast du relativ viele PNG-Bilder. Die sind auch nicht so groß und du hast halt noch einige JPEG-Bilder. Und wir haben halt hier ein Ding. Das sind halt so Sachen, die typisch, du hast hier ein halbes Megabyte, was dieses eine Bild verbraucht.
Krass.
Das heißt, das ist ein Podcast. Ein Drittel oder ein Viertel. Ich meine, das ist wahrscheinlich, oder erzähl mal was, wer das ist. Eine gute Bekannte wahrscheinlich.
Ja, also die Kathi Rittinger mit dem Podcast 9 Bar. Da geht's um Kaffee und Co. Ist eine Klientin von mir und habe auch bei ihr eine Kaffeemaschine gekauft. Und offensichtlich habe ich das komplette Podcast-Cover von ihr in diese CDN-Struktur hochgeladen und dann benutzt. Ja.
Genau, aber du siehst unbedarft halt eine sehr low-hanging fruit. Richtig. Aber das System müsste auch so schlau sein und dir sagen, Gordon, das Bild ist zu groß, oder das System könnte das ja auch runterskalieren auf die Größe, in der es in deinem Template verwendet wird. Das ist dann das Problem der Softwareentwickler, denen man dann auch immer sagen muss, ihr könntet auch sehr viel an eurer Software verbessern, indem ihr den Leuten dann auch helft, weil auf deiner Website wird das Bild ja in einem viel kleineren Format verwendet.
Viel kleiner.
Das weiß die Software.
Viel kleiner.
Deswegen, der super Tipp hier natürlich, optimiert das Bild mal auf die Größe, wie du es verwendest, und dann hast du kein halbes Megabyte mehr, sondern nur noch 10 Kilobyte, und dann hast du mit einem Schlag, weil das wird bei jedem Besucher, wird das einmal geladen, der auf deine Startseite kommt.
Ja.
Das ist halt so ein Punkt, und du siehst, es sind noch ein paar andere Bilder hier, die sind auch noch ein bisschen größer, die kann man sich auch alle angucken. Die sind halt alle in viel größerem Format. Du siehst halt hier, das ist das Format jetzt, wie es hier vorliegt, und du verwendest die ja alle kleiner. Ne? Das wäre halt dann, das ist eine Fleißaufgabe zu sagen, ich optimiere mir die Bilder alle in der Größe, die ich sie haben will, aber es reicht ja schon, wenn du das hier machst, dann wirst du in der Einstufung schon von B auf A kommen, mit einem Bild optimieren.
Ich kann mir das jetzt nicht wirklich so vorstellen, wie das jetzt so von der Architektur her ist. Ich bemühe mal das Bild von WordPress, da kann ich so ein bisschen besser greifen.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Bild hochlade und das Bild, also keine Ahnung, dein Podcast-Cover jetzt zum Beispiel. So, und dann lade ich das Podcast-Cover in 3000 mal 3000 Pixel hoch, also in der kompletten Vollauflösung, und einmal in, weiß ich nicht, 100 mal 100 als kleinere Datei. Jetzt habe ich beide bei mir auf dem, in meiner Installation, in meiner Architektur liegen.
Binde genau, das Backend hast du die liegen, ja.
Okay,
genau.
Und binde dann das Kleine ein.
Ja.
Würde das dann trotzdem dafür sorgen, dass meine Website ein besseres Ranking bekommt, oder muss ich das größere Bild auch löschen?
Ja gut, das größere Bild, was du vielleicht gar nicht verwendest, im Backend zu löschen, ist nie eine schlechte Idee, aber das, ich sehe ja nur das kleinere. Also du musst ja immer das Backend und das Frontend trennen. Also du kannst auch bei WordPress große Bilder hochladen, da gibt es auch Plugins und die wandeln dir das auch in andere Formate um passen auch die Größe dann an oder machen es sogar responsiv für Smartphone zum Beispiel. Dann verwendest du ja vielleicht so ein Header-Bild, was eigentlich so über den ganzen Bildschirm geht, brauchst du ja auf dem Smartphone sowieso viel kleiner und dann werden die Plugins das entsprechend in die Größe nochmal runterrechnen. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Man muss halt immer bei den Tools gucken, was wird jetzt dem Konsumenten am Ende des Browsers ausgeliefert. Das ist eigentlich das Maßgebliche.
Okay, So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie mache ich das?
Ich habe noch einen, das Bild. Nee,
hau raus.
Ja, ich habe noch eine Sache, bevor ich dann, du hast hier noch eine Sache, das Favicon. Das kennen wir auch in den Google-Suchergebnissen, wird das ja natürlich immer auch angezeigt und da vergessen das viele Leute auch überhaupt zu haben. Dann siehst du immer ein WordPress-Icon und die haben aber eigentlich ein eigenes Tool. Und du hast natürlich dieses Icon, das sieht man auch, wenn man in Google dann nach der Suche in den Podcast-Helden sucht, aber das ist viel zu groß. Das hat 233 Kilobyte, also ich dachte, ich mit den Orden für das größte Favicon verleihen, was ich je gesehen habe. Aber das ist leider jetzt kein positiver Orden. Okay. Aber das ist halt auch ein Punkt, das Favicon wird bei jedem Besucher geladen. Wenn wir dieses eine Ding optimieren, das optimiere ich dir als Gegenleistung, dass du dich hier bereit erklärt hast, dass wir diesen Check dann machen, das wird dann hier nur noch 10 Kilobyte haben oder 20.
Ja, okay, ja.
Das liegt halt daran, du hast ja auch, das ist ja ein Bild, das hat ja auch ganz wenig Farben. Du hast eigentlich nur zwei Farben. Der Hintergrund ist transparent. Das ist halt ein ICO-Format. Das stammt aus den 1990er Jahren. Könnten wir auch ein anderes Format nehmen. Aber wir nehmen das und optimieren das und kriegen das dann extrem viel kleiner. Und das ist dann auch nochmal ein Gewinn. Das heißt, wenn wir allein diese zwei Bilder hier optimieren, hast du die Hälfte des Datenvolumens der Startseite reduziert.
Krass. Okay, ja gut.
Das ist halt immer die Kunst, dann die paar Dinge zu finden, wo du sagst, da macht es jetzt Sinn, ranzugehen. Und wenn du halt fleißig bist oder Fleißpunkte sammeln willst, dann sag ich, ja, ich gucke mir jetzt hier die anderen Bilder an, da kann ich auch überall nochmal 20%, 30%, 40%, 50% rausschlagen, wenn ich die halt auf die Größe bringe, wo ich sie verwende. Aber wenn wir halt die paar Sachen hier angucken, diese Fontgeschichte, das war ja noch nicht mehr so viel, oder allein diese zwei, dann haben wir halt relativ viel gewonnen.
Ja, schon krass. Jetzt wäre natürlich total spannend zu wissen, ob es da irgendwelche, also du hast vorhin von WebP gesprochen, dass das Campix-Bild, was ich angebunden habe, dass das einer der besten Typen sei. Gibt es denn da Umwandlungstools, die ich nutzen kann, um beispielsweise ein PNG in WebP umzuwandeln?
Ja, da gibt es eigentlich sehr viele. Ich meine, die Leute, die mit Photoshop und so Tools arbeiten, die können das natürlich direkt exportieren oder als Vektorbild exportieren, aber das hat natürlich nicht jeder. Aber ich ändere das jetzt hier nochmal und dann zeige ich dir zum Abschluss nochmal dieses Moment. Das Fenster brauchen wir. Man hat hier so viele Fenster, dass man den Überblick verliert. Also es gibt ein Tool, das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, das heißt Compress or Die. Schlimmer Name, aber ich weiß auch nicht.
Ich erinnere mich,
als Marketer.
Ich finde das super.
Ja, genau, das ist ein schöner Name, den vergisst man nicht. Wahrscheinlich hat er das deswegen so gemacht. Und hier ist es halt so, da kannst du halt wirklich dann sagen, compress your image. Dann kannst du halt hier einen File hochladen. Ich müsste jetzt mal ein anderes nehmen, was ich bei mir hier gerade habe. Das passt ja hier. Ich nehme mal, das passt doch genau zu unserem Gespräch. Ich nehme mal ein Bild von dem Rechenzentrum von Hetzner. So sah das aus, ne? Siehst du ja jetzt auch.
Ja,
das
genau.
So sieht das halt aus. Hier ist der Stacheldraht. Da hinten irgendwo war dann mein Server drin. Und hier oben sind natürlich Überwachungskameras. Und ich habe da ein paar Fotos gemacht und habe gedacht, oh, gleich kommt da jemand raus und kassiert uns ein. Aber ist nicht passiert. Und ich habe jetzt dieses Bild hochgeladen. Du siehst, er hat das jetzt schon irgendwie um 60% reduziert. Weil das war halt einfach vom Handy, von der Kamera und ist dann schon deutlich kleiner. Und jetzt kann ich hier verschiedene Formate durchspielen. Ich kann jetzt sagen, wenn ich das zu PNG machen wollte, muss ich hier immer nochmal sagen, generate, dann wird es in dem Fall wahrscheinlich jetzt nichts bringen, weil PNG ist ein Format, das weniger Farben dann braucht. Und obwohl, hat er auch, Moment, hat er jetzt nichts geändert. Gerade gucken. Eigentlich sollte er doch Also du siehst, jetzt hat er es vergrößert, 35% vergrößert, das wäre das falsche Format. Aber hier hast du zum Beispiel auch, was ich eben gesagt habe, das wäre P-Format. Müssen wir nochmal gucken. Dann sollte er uns das auch nochmal generieren, hoffentlich. Aber da siehst du, da gewinnt man in dem Fall jetzt nicht viel gegenüber dem anderen. Hat immer noch 126, bei JPEG hat er 105, ist sogar ein Stück größer. Aber dann kann man hier auch nochmal an Filtern rumspielen. Hier kannst du auch zum Beispiel, wenn du ein Bild hast, was nicht richtig skaliert ist, kannst du sagen, ich hätte es aber jetzt nicht gern 1024 mal 768, sondern nur 500 mal 375. Und da sagst du Generate Image und dann macht er dir halt das kleinere Bild. Das wäre halt auch eine Option. Siehst du, hat er jetzt verkleinert und dann hat es plötzlich nur 29 Kilobyte, 91% Datenvolumen verloren.
Cool.
Ja. Da sieht man halt, was du da einsparen kannst. Mit dem Tool wäre dann eine Fleißarbeit oder Hausaufgabe für dich, könntest du auch die Bilder optimieren, die da zu groß sind, die auf die richtige Größe bringen und dann die wieder in dein System da hochladen und dann nochmal den Test laufen lassen und dann wirst du sehen, dann sieht die Website schon wieder ein bisschen grüner aus und du hast dann auch was Gutes getan für die Umwelt, für den Planeten und du hast eigentlich ja gar nichts geändert an deiner Seite, die sieht genauso aus wie vorher, sie wird aber ein bisschen schneller. Und ein bisschen nachhaltiger.
Ja, und beides ist ja eine sehr gute Sache. Schnelligkeit und Grün, das ist ja das, was wir haben wollen.
Ja. Von daher ist das eigentlich jetzt, passt ja dann so ein runder Abschluss für die Analyse. Und ich hoffe, dass ich dir auf jeden Fall ein paar Anregungen geben konnte, was du tun kannst und bin gespannt, was du davon umsetzen wirst.
Ja, also ich kann dir ganz genau sagen, was ich umsetze. Also ich bin ja nicht in charge für Chimpify. Also das machen ja auch Menschen. So, ich bin ja nur Nutzer. Das heißt aber, ich werde diese Ergebnisse oder dieses Video oder dieses Audio werde ich dann den Leuten auch zur Verfügung stellen. Vielleicht können die ja was mit den Icons machen, vielleicht können die ja was mit den Schriften machen, man weiß es nicht. Die gucken ja auch nicht auf diese, nicht zwangsläufig auf diese Nachhaltigkeits-Ecke. Vielleicht kriege ich sie mit schnellen Ladezeiten, aber ich weiß auch, dass die Verantwortlichen auch das cool finden, dass es grün ist. Das hatte ich denen dann auch schon mal zurückgemeldet. Und ja das mit den Bildern, das werde ich jetzt auch sofort einmal abfilmen, meiner Assistentin geben und dann soll die da die Bilder kleiner machen und entsprechend dann neu einpflegen. Kann ich denn irgendwo, Thorsten, sehen, in welcher Größe die Bilder angezeigt werden? Also sie sind größer im eingebunden, aber sie werden nur in einer bestimmten Größe angezeigt. Kann ich irgendwie Pi mal Daumen abmessen, wie groß dieses angezeigte Bild ist?
Ja, Moment, wir gehen noch mal zurück bei den Podcast-Helden. Du siehst ja hier, ich meine, du kannst, was du immer machen kannst, du kannst sagen mit rechter Maus, oder das siehst du jetzt nicht, so den, man kann dann mit rechter Maustaste sagen, Grafik speichern unter, dann hast du das Bild und dann siehst du, wie groß es ist und könntest das dann direkt in das Compress or Die hochladen.
Ah ja, okay.
Das ist so die einfachste Variante. Man kann natürlich auch im Quellcode gucken, aber da muss man wieder gucken, da stehen die Maße auch irgendwo drin. Also wenn ich dann das irgendwie untersuche, aber das sieht mir jetzt hier dann nicht, aber das ist das Beste, was du tun kannst, einfach an der Stelle die Bilder einfach so abspeichern, wie sie hier sind und dann kann man die entsprechend nochmal angucken.
Alles klar.
Hier, man kann auch so ein Pixel-Lineal nehmen, aber die sind wahrscheinlich alle gleich hoch aber das kann ich ja auch nochmal schreiben, also wie groß die sind. Das ist alles.
Ja, das kein Thema. Das finde ich schon raus, aber dieses Runterladen in der Größe ist, glaube ich, schon eine gute Idee und dann kann ich hier direkt bearbeiten und dann kann man die direkt austauschen. Ist eine super Sache.
Ja.
Ja, Mensch, da bin ich ja jetzt schon schlauer. Klasse.
Ja, ich bin ja auch froh, dass wir hier so ein schönes Beispiel hatten, wo wir halt ein paar Potenziale, auch wenn das schon die Einstufung ganz gut war, noch finden konnten. Man kann immer was verbessern. Es ist halt nur auch immer die Frage, welchen Aufwand du irgendwo reinstecken willst. Ne? Und ein paar Bilder optimieren ist ja vom Aufwand her klein. Und wenn ich jetzt ein komplettes Audit mache, dann würde ich mir halt nicht nur die Startseite angucken, sondern natürlich auch andere Seiten. Und das wird dann aber natürlich, kann man sich vorstellen, aufwendiger. Dann nehme ich dann ein Tool wie Screaming Frog. so ein richtiges Nerd-Tool. Da kannst du halt ganze Webseiten analysieren. Dann findest du alle Bilder, die zu groß sind, mit zwei Klicks nachher raus, wenn du die einmal crawlst. Du
okay.
kannst sogar dem Kunden dann auch noch helfen. Das könnte man bei dir übrigens auch machen. Du bist ja bei Hetzner. Du kannst sogar, wenn du magst, eine CO2-Bilanz machen, weil du hast da im Backend, so wie bei Podigy, wie wir das damals in der Podcast-Folge gesehen haben, kannst du das Datenvolumen deiner Website sehen.
Das ja, wäre
halt auch
ist,
dann cool. Ja. Das würde ich jetzt mal als Status mit zum Beispiel angucken bei Hetzner. Und dann kannst du mal in ein oder zwei Monaten nochmal gucken. Dann wirst du nämlich sehen, dass diese Optimierungen, wenn du das halt um die Besucherzahlen dann natürlich bereinigst, wenn die ungefähr gleich bleiben, wird das Datenvolumen der Website einfach sinken, weil da weniger Daten fließen. Dann kann man auch direkt eine Erfolgskontrolle immer aufbauen über die.
Ja.
Oder auch sehen, wenn da irgendwo jemand in einer größeren Website dann zu viele Bilder hochlädt und in falschen Formaten hochlädt, weil du hast ja immer auch im SEO-Bereich so Monitoring-Geschichten, wenn da irgendwas schief laufen sollte.
Ne? Ja. Ja, das ist cool. Ist cool. Ich werde dir auf jeden Fall, Thorsten, durch eine Rückmeldung geben, wenn ich das gemacht habe. Und dann, werden wir das nochmal, vielleicht nochmal sehen, wie viel Prozent kleiner oder weniger das dann so geworden ist.
Ja.
Vielen Dank.
Genau,
dafür.
Da können wir auch nochmal ein Follow-up machen. Ja,
super
ich danke
gerne.
Dir, dass
super
du hier
gerne.
Dabei warst und haben wir heute mal mit vertauschten Rollen dann gespielt, aber ich fand's lehrreich.
Total. Also ich fand es auch mega lehrreich und ich kann es echt nur jedem empfehlen, das mal zu machen, weil ich glaube, das sind so blinde Flecken, die man hat, ne, wenn man so eine Website betreibt. Und offensichtlich gibt es hier dann doch Einsparpotenzial. Und also ja, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, dieses Audit zu machen, Thorsten.
Ja, alles klar. Dann danke ich dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.